Wüste Welle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Ich begrüße hier ganz herzlich im Studio Jakob Nacken. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Morgen. Kann man noch sagen um 11, ne?
Auf jeden Fall, also auch in Schwaben, oder? Ne? Auch wenn du aus dem Rheinland kommst, ja. Da wird was machen. Oder ab wann hört der auf? Um 12?
Der ja, glaube ich, ne?
Oder aber die Hamburger sagen doch auch immer abends noch Moin Moin.
Ja, aber Moin hat ja mit Morgen gar nichts zu tun.
Aha.
Ich kann es aber nicht genau erklären, aber ich habe mal herausgefunden, dass das Wort Moin nicht Morgen heißt, sondern eine andere Bedeutung hat.
Und gedoppelt dann erst recht nicht.
Genau. Also das heißt, deswegen kann man zu jeder Tageszeit Moin sagen, weil das ist ein Irrtum zu glauben, das ginge dabei um den Morgen.
Da sind wir gleich im interkulturellen Bereich, den du ja auch gerne hier immer wieder thematisierst, als Rheinländer im Schwabenland. Na, aber ja, du kommst damit ganz gut klar, oder?
Ja, also das ist ja tatsächlich auch Bestandteil jetzt meines aktuellen Programms mit der Dietlinde Elsässer zusammen, wo wir eben Fasnet und rheinischen Karneval mischen auf eine Art, wie das sich wahrscheinlich zuvor noch niemand getraut hat, weil das ja doch gerne so diese Traditionalisten so alle so ihr Ding machen. Und da sind wir auf jeden Fall auch, haben wir missionarischen Eifer, diese Grenzen zu verwischen und zu vermischen und interkulturell Jeck zu sein.
Was gilt es da missionarisch auch zu bekehren?
Naja, diese Abgrenzerei. Ne? Ich meine, das gibt es ja hier natürlich sowieso. Auch hier finde ich es auch so interessant, wie so jedes Dörfchen irgendwie auch schon jeder seinen eigenen Ruf hat. Und dann, weil die einen sind evangelisch und die anderen sind katholisch. Und wenn dann die Evangelischen auf einmal auch Fasnet machen, dann sagen die Katholischen, aber das gilt gar nicht, das ist gar nicht richtig, das hat gar keine Tradition. Und diese ganzen Vorstellungen von, das darf nicht sein. Und dann ist es ja bei uns in Köln genauso. Wir sagen dann auch, ja, Kölle, Alaaf ist das einzig Wahre. Und wer Helau sagt, ist schon irgendwie in, also total auf dem falschen Film und muss dringend kuriert oder diskriminiert werden. Das ist natürlich alles auch mit einem gewissen Humor, aber es ist auch so ein bisschen dieses ewige Trennende. Das haben wir, glaube ich, beide so das Gefühl, dass das ist höchste Zeit, dass man das alles mal wirklich auflöst und zusammen Spaß hat, egal woher und aus welcher Tradition man da kommt.
Wie versucht ihr, diese Kleinstarterei zu überwinden?
Naja, wir feiern natürlich einfach quasi mit dem Publikum Karneval mit kölschen Sachen und dann ist die Linde natürlich eine Urschwäbin, die das Ganze im schwäbischen Slang begleitet und wir sind aber dabei ein Herz und eine Seele. Ja, also ich glaube, das ist einfach schon ein Vorleben. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, also es ist nicht nur diese Ebene, sondern es gibt ja dann auch noch die, auch gerade hier in der Region, noch viel größer als in meiner Heimatregion vertretene Gruppe der absoluten Karnevalsmuffel. Die sagen, nee, das finde ich alles total blöd, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Und das ist auch oft so rigoros, ja, und da ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn wir sagen, wir machen halt eben Musikkabarett, wir machen jetzt nicht im traditionellen Sinne irgendwie eine Fasnetz-Veranstaltung, sondern wir machen Kabarett, aber mit diesem Thema und mit diesen Inhalten und betrachten das auch von verschiedenen Sichtweisen, dass man da vielleicht auch den einen und die andere irgendwie mal hineinlocken kann, die vorher denken, ach nee, das finde ich alles total blöd, aber jetzt okay. Diese beiden Künstler finde ich vielleicht eigentlich ganz nett, wenn die das machen, dann gehe ich da mal hin und dann gehe ich vielleicht hinterher raus und denke, ah ja, irgendwie habe ich jetzt schon auch Spaß gehabt, obwohl sie mich zwischendurch sogar zum Schunkeln animiert haben. Und das finde ich, das kann man eben auch so zusammenbringen. Man kann es auch, ne, also, und es ist dann auch völlig egal, ob man einfach so aus Lust und Freude oder ironisch schunkelt, ja. Denn das Schunkeln an sich hat schon einen Mehrwert für das Wohlgefühl der menschlichen Seele. Das möchte ich einfach behaupten. Wobei ich jetzt auch wiederum von meiner Karnevalstradition gar nicht so ein großer Schunkler bin, sondern mehr so ein Mitsinger. Diese ganzen kölschen Lieder und so. Ja, also das heißt, wir wollen da einfach so ein bisschen Auflockerung und positive Energie in die Welt bringen.
Nari Naro Alaaf.
Heißt es, genau. Heißt
das Programm, läuft dann nur jetzt so um die Zeit? Na kannst klar, du im Herbst nicht spielen.
Nach Aschermittwoch geht das nicht mehr. Das heißt, wir spielen jetzt am 2. Februar im Kino in Waldhorn in Rottenburg, was natürlich so eine richtige Hochburg ist. Und da sind wir auch dann nochmal am 16.02. am an Weiberfastnacht oder wie man hier den schmutzigen Donnerstag oder wenn ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, bei uns Weiberfastelaufen. Auf jeden Fall dann einer der großen Karnevalsfeiertage. Da bin ich auch mal gespannt, ob dann auch wirklich ein paar mehr Leute vielleicht sogar mal verkleidet kommen. Wir fordern ausdrücklich dazu auf oder laden dazu ein, es ist erlaubt. Und dann sind wir aber vorher auch am 8.2. hier in Tübingen. Und da ist es dann auch nochmal eine andere Herausforderung. Sind wir im Sparkassenkarree, was jetzt ja vom Ambiente her eher so eine gewisse Nüchternheit ausstrahlt. Und das Ganze im evangelischen Tübingen. Und da haben wir uns einfach mal eine große Challenge genommen, da auch Stimmung in die Bude zu bringen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das auch klappen könnte.
Und wie hoch ist der Schunkelanteil? Dann hält sich in Grenzen,
es ist,
oder?
Genau, also es sind überschaubare Einheiten mit professioneller Anleitung.
Und warum hat Schunkeln so, was hast du gerade gesagt, wohltuende oder therapeutisch? Nee, das nicht, aber...
Ja, ich meine letzten Endes, was macht man dabei? Man nimmt Kontakt auf zu den Personen links und rechts neben einem, ja, auf eine angenehme Art, einfach einhaken. Das ist ja schon mal, man fühlt sich verbunden in der Gemeinschaft. Man hat Musik, man bewegt sich, der Körper kommt in Bewegung, wir sitzen viel zu viel still. Ja, das ist ja einfach schon ganz offensichtlich, dass das gut ist. Dazu kommen schöne Melodien, Dreivierteltakt ist auch ein bisschen untervertreten in unserer Kultur. Wir sind sehr Viervierteltakt-lastig, aber zum Schunkeln braucht man den Dreiviertel. Und der hat ja auch schon beim Wiener Walzer diese Freude in ein ganzes Zeitalter eingeführt. Und deswegen ist das einfach ganz klar, man merkt das, es ist, glaube ich, wirklich sehr schwer zu schunkeln, ohne dass dabei sich auch die Mundwinkel nach oben bewegen.
Und wie reagieren die Schwaben so auf deine rheinländischen Missionarsversuche?
Sehr, sehr, sehr offen. Also ich meine, es ist natürlich so, dass die Leute, die in unsere Vorstellung kommen, jetzt ja auch nicht die harten Verweigerer sind. Die werden dann zu Hause bleiben, ne? Deswegen habe ich das Gefühl, da jetzt nicht mit großen Widerständen zu kämpfen. Und ansonsten habe ich ja eben immer noch die Dietlinde da, die halt als Vorzeigeschwäbin auch den restlichen Schwaben zeigt, wie man sehr offen und freundlich und interessiert mit dieser anderen Karnevalskultur umgehen kann und da ein Vorbild vielleicht ist, dann für die anderen denken, oh ja, stimmt, dann finde ich den jetzt auch nett.
Ist ja auch nicht das Einzige, was ihr beiden zusammen gemacht habt. Da? Ihr seid ja euch schon lange freundschaftlich und auch künstlerisch verbunden.
Genau, also ich glaube, dieses Karnevals- und Fastnachtsprogramm war vielleicht auch deshalb fällig, weil wir uns tatsächlich im 11. Jahr unserer Zusammenarbeit befinden. Und die 11 ist ja auch die Zahl des Karnevals. Und so lange sind wir schon zusammen unterwegs. Wir haben jetzt, glaube ich, unser viertes Duo-Programm, beziehungsweise das fünfte. Wir hatten auch noch ein improvisiertes Programm dazwischen und hatten auch noch mal ein Programm, wo der Heiner Kontak noch mit dabei war, wo wir zu dritt waren. Das heißt, wir haben schon sehr viel zusammen erlebt und sind halt auf der Bühne auch inzwischen sehr gut aufeinander eingestimmt und spüren, glaube ich, sehr gut, was jeweils passt. Und dadurch ist das Programm auch so jeden Abend immer so ein bisschen anders. Wir haben jetzt nicht alles so genau festgelegt. Die Musik natürlich schon, wir singen viel. Wir tanzen auch in diesem Programm sehr schön. Eine kleine Choreografie haben wir einstudiert und haben aber vor allem wirklich Spaß, weil wir uns einfach sehr gut verstehen, so vor wie auf der Bühne.
Was macht das aus, so diese Chemie, die dann stimmt? Ne? Das hat man, du hast ja mit viele Kombipackungen schon gehabt und so. Na, was ist das Spezielle an Dietlinde Elsässer und Jakob Nacken?
Naja, dass wir natürlich erstmal auf den ersten Blick, glaube ich, sehr unterschiedlich sind. Ne? Es gibt einen gewissen Altersunterschied. Sie ist ja schon ein paar Jährchen älter und dann hat sie diese andere Sprache, eine andere Herkunft. Ich bin ja mehr so ein Stadtkind. Sie ist auf dem Dorf groß geworden. Das heißt, erstmal sind wir da sehr unterschiedlich. Und trotzdem war das so, dass wir irgendwo eine sehr gemeinsame Ebene haben. Und ich glaube, die liegt irgendwie auch darin, dass wir einerseits so eine große Freude an wirklich am Humor, auch an der Albernheit und wirklich am Quatsch machen haben. Und gleichzeitig aber auch beide Menschen sind, die eigentlich auch für sich selber und auch in ihrem Schaffen schon auch irgendwo nach einer Tiefe streben. Oder, ne, also das ist, dass wir nicht sagen, es geht uns nur darum, irgendwie, dass alle lachen und abgehen, sondern irgendwie, dass wir doch auch so die großen Fragen des Lebens und irgendwo eine spirituelle Ebene des menschlichen Daseins immer irgendwo mitschwingt und wir dadurch auch einfach uns miteinander gut verstehen und gute Gespräche haben und da eigentlich eine sehr gemeinsame Anschauung der Welt, glaube ich, irgendwo finden. Also manchmal hat die Linda auch schon gemeint, dass wir uns vielleicht auch schon aus einem früheren Leben irgendwo mal kennen und uns jetzt hier wiedergefunden haben.
Also so eine enge Verbindung ist dann dir auch noch nicht, kommt nicht so oft vor dann in dem Gewerbe.
Nö, obwohl ich natürlich trotzdem auch mit vielen anderen Kollegen wahnsinnig gerne zusammenarbeite und das ist natürlich auch so ein Geschenk in unserer Branche, dass man ja sich das auch aussuchen kann, ne, irgendwie und es da jetzt keine äußeren Strukturen gibt, die einem vorgeben, mit wem man jetzt arbeiten muss. Und insofern ist es natürlich immer was, wo die Chemie auch stimmen muss. Also wenn sie jetzt hinter der Bühne oder im Privaten, wenn man da irgendwie nicht miteinander kann, dann wird das auch nicht dauerhaft auf der Bühne funktionieren. Auch wenn beide super sind. Ne? Das ist, glaube ich, immer eine wichtige Ebene auch.
Und wie entstehen eure Programme, die Ideen? Macht ihr da dann irgendwelche Klausurtagungen oder geht einfach spazieren?
Ja, genau, sowas. Also jetzt dieses Programm ist entstanden, weil wir jetzt, das fing schon während der Corona-Zeit an, dass wir da mal so in kleinerem Rahmen quasi so Wohnzimmerkonzerte gemacht haben, so halb eher so private Struktur. Und das haben wir auch mal, das war dann auch mal an Karneval und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir eine kleine private Zwei-Personen-Karnevalssitzung. Das war dann überhaupt nicht geprobt, das war dann ganz spontan. Wir haben einfach nur ein paar Sachen mitgebracht und ein paar Lieder und haben geguckt, was passiert. Und das hat irgendwie Spaß gemacht und dann haben wir auch so ein bisschen aus dem Gedanken heraus, dass ja während Corona wirklich irgendwann mal die Zuschauer auch ganz weggeblieben sind, obwohl sie wieder kommen durften. Irgendwann sind die Zahlen ja sehr in den Keller gegangen zwischenzeitlich und dass wir da dachten, vielleicht ist das ja auch ein Thema, was irgendwie ein Publikum anlocken könnte und dann haben wir gesagt, ja komm, das machen wir. Und das haben wir aus irgendeinem Grunde haben wir das dann so entschieden und haben auch schon Termine gemacht. Und dann waren wir eher im Herbst dann so ein bisschen erschrocken drüber, dass wir jetzt auf einmal diese Termine schon festgelegt hatten und jetzt ein ganzes Programm noch aus dem Hut zaubern mussten. Das war kurz mal dann ein bisschen stressig und das hat dann aber ganz gut funktioniert. Wir haben dann zusammengetragen, was wir für Ideen haben. Und dann hat netterweise auch der Bernd Kohlhepp ein paar Tage mit uns verbracht und uns noch ein bisschen so beim Sortieren und Arrangieren auf der Bühne von dem ganzen Material geholfen. Und dann waren wir trotzdem natürlich sehr gespannt vor Publikum, ob das funktioniert. Und haben es jetzt aber inzwischen, jetzt haben wir es dreimal gespielt. Und jetzt macht es, also gerade beim dritten Mal haben wir jetzt gemerkt, es hat sich wirklich eingegroovt. Aber es hat jedes Mal, war das Publikum, wir waren so happy, dass die Leute wirklich so willig alles mitgemacht haben und gefeiert haben, was wir da gemacht haben. Das ist echt, dass wir jetzt auch sehr froh sind, dass wir uns das quasi, erst haben wir gedacht, wir haben uns das eingebrockt. Und jetzt ist es aber doch, macht es richtig Spaß und ist sehr schön geworden.
Zum Glück eingebrockt. Würde das genau. Eigentlich dann auch im Rheinland funktionieren oder eher schwer wahrscheinlich mit dem schwäbischen Anteil?
Ja, das ist wahrscheinlich, also ich, es kann man natürlich nur spekulieren, aber dadurch, dass natürlich jetzt irgendwie der kölsche und rheinische Karneval irgendwie nochmal eine größere und auch so durch alle Gesellschaftsschichten durch schon total etablierte Sache ist, während es hier ja doch nur so ein Teil der Gesellschaft ist, die das machen, glaube ich, dass es da schwerer wäre, irgendwo noch eine Lücke zu finden, weil die Leute sowieso von allen Seiten mit diesen ganzen Karnevalsveranstaltungen und Events bombardiert werden und sich, glaube ich, wenige dann noch dafür so interessieren würden, wenn jetzt da noch jemand kommt mit irgendwie schwäbischen Sachen. Bei aller Offenheit der Rheinländer, glaube ich, wäre das Interesse womöglich da nicht so groß. Aber man könnte es natürlich mal probieren, aber ich wäre jetzt da. Ich glaube, es ist schon eher ein Programm, also für hier die Menschen. Und was ich aber ganz schön finde, ist, dass immer wieder auch dann auch die Rheinländer, die jetzt hier im Schwabenland leben, ins Programm kommen. Das frage ich auch immer mal nach, sonst waren die bisher jedes Mal welche dabei. Und für die ist das dann natürlich auch ein schöner Anlass, sich nochmal ein bisschen mit der Heimat zu verbinden.
Also eher nicht zum auf Tour gehen, aber um hier alle Jahre wieder auszupacken.
Genau.
Dafür taugt's.
Ja, glaube ich schon.
Das ist ein Programm, wo ein Rahmen steht mit Variationen, aber ein großer Anteil deines künstlerischen Schaffens ist ja die Improvisation.
Ja.
Und da bist du ja auch schon ganz lange, ganz geübt. Aber trotzdem ist es immer wieder faszinierend, würde ich mal sagen. Auch, glaube ich, besonders für Leute, die es halt zum ersten Mal erleben. Geht es dir eigentlich auch manchmal noch so, dass du doch mal manchmal noch so was wie Panik fühlst, wenn du jetzt hier Begriffe mit Leben füllen sollst?
Panik zum Glück nicht. Ja, es gibt ja, man spricht ja von diesen drei Zonen, durch die man sich bewegen kann. Das ist entweder die Komfortzone, in der einem irgendwie alles vertraut ist. Dann gibt es als nächstes die Lernzone und das dritte wäre dann die Panikzone. Und in der Panikzone ist es ja meistens so, dass man nicht mehr funktioniert eigentlich, weil der Stress überhand nimmt. Und aber in die Lernzone gerät man schon immer wieder, also eigentlich ständig, weil man natürlich auch immer wieder neue Sachen begreift und herausfindet und wir ja auch immer wieder andere Sachen machen. Also ich bin jetzt tatsächlich im März seit 20 Jahren beim Theatersport hier in Tübingen. Das heißt, so eine Theatersportvorstellung ist für mich schon was relativ Vertrautes. Da bin ich jetzt nicht mehr groß nervös, aber trotzdem natürlich immer wieder, dadurch, dass auch es immer wieder mal neue Kollegen gibt, die dazukommen und neue Spielformen, fühle ich mich da trotzdem immer wieder gefordert. Und ich merke auch, dass die Qualität auch nur dann stimmt, wenn ich mich da wirklich mit voller Konzentration reingebe. Also das kann man trotzdem nicht mit halber Kraft machen, auch wenn man es zum 100. Mal macht, so, weil es dann doch immer wieder anders und neu ist. Und dann gibt es aber natürlich auch andere Impro-Formate. Wir haben jetzt gerade mit dem Harlekin-Theater jetzt ein improvisiertes Rap-Musical gehabt, letztes Wochenende zum ersten Mal und gestern, vorgestern auch nochmal am Freitag. Am Freitag, wie gesagt, haben wir es auch gespielt. Und das ist natürlich dann, das war für uns alle eine totale neue Herausforderung. Und da bin ich jetzt trotzdem nicht in Panik geraten. Ich hatte jetzt auch keinen Stress, weil ich irgendwie dann doch auch darauf vertraue, dass wir genug Qualität auf den Platz bringen, um das dann auch so hinzukriegen, dass die Zuschauer hinterher zufrieden sind und wir auch. Und trotzdem ist es natürlich so, dass man dann nochmal ganz anders gefordert ist. Und das ist aber natürlich auch total schön, neue Formate zu machen. Und und das andere, wo ich natürlich auch noch mal viel mehr gefordert bin, ist meine Band mit Jakob Nacken und die Toy Boys. Machen wir ein komplettes improvisiertes Konzert, bei dem ich halt der Frontmann bin und den ganzen Abend Lieder erfinde und texte und singe und zwischendurch mit den Leuten spreche. Das heißt, die ganze Zeit im Einsatz bin. Viel weniger als beim Impro-Theater Pausen habe, ne, weil ich eigentlich ständig, kaum habe ich fertig gesungen, muss ich schon wieder mit den Leuten moderieren, sprechen, neue Informationen finden, aus denen ich wieder ein Lied entwickeln kann und so. Und das ist für mich zum Beispiel absolut noch Lernzone die ganze Zeit. Also da habe ich jetzt gemerkt, wir haben es jetzt oft genug gemacht, dass es wirklich funktioniert. Es ist noch nie schief gegangen. Wir haben bisher immer die Leute begeistern können und trotzdem gab es natürlich Momente, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, jetzt war ich nicht so drin, jetzt hat es mich irgendwo zwischendurch ein bisschen gestresst oder so kamen die Ideen nicht so und das ist irgendwie auch ein absolutes Selbsterfahrungsfeld. So, wie geht man damit um? Irgendwie. Und mein Thema dieses Jahr ist wirklich mich nicht mehr für die mit den möglichen Erwartungen irgendwelcher Menschen zu beschäftigen, weil das total uninteressant ist, wenn irgendjemand versucht, Erwartungen zu erfüllen, sondern dass es eigentlich einfach nur darum geht, authentisch das zu machen, woran ich Spaß habe und Freude habe und das auch so fließen zu lassen und nicht, also gar nicht so viel zu so kontrollieren zu wollen und auch diese innere Kritiker, der immer irgendwie die Qualität überprüft, schon währenddessen, dass das eigentlich alles eher Störfaktoren sind, als dass das irgendwie nötig wäre, damit dann hinterher die Qualität auch stimmt. Weil eigentlich kommen vielleicht ganz andere Qualitäten durch, wenn ich mich weniger selbst zensiere. Und das heißt, ich will da weniger streng mit mir sein und immer mehr in Richtung Spaß und Ekstase auf der Bühne so gehen, dass es einfach auch nur um eine Energie geht, die man erzeugt. Und dann muss einem manchmal gar nicht irgendwie jetzt der geniale Gag einfallen. So.
Wie kommst du dahin zu diesem Zustand auch, der Entfaltung und eben dieses Freimachen von Erwartungen, weil die Leute kommen ja mit Erwartungen auch auf so eine Show. Ne?
Ja, die kommen mit Erwartungen, aber eigentlich ist es ja schon oft so, dass das, was die Leute überrascht, das ist, was den Menschen auch mehr im Gedächtnis bleibt. Also, ne, und insofern natürlich, wenn sie ja dann wieder mit der Erwartung kommen, überrascht zu werden, dann erfülle ich vielleicht dann diese Erwartung. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, Erwartungen zu erfüllen. Ich selber will eigentlich da einfach nicht zu viel im Kopf zu sein. Also das ist für mich so eine Übung, dass, und das merke ich auch, dass das funktioniert beim Improvisieren, wenn ich da dran denke, weil ich eigentlich sehr stark auch so ein Kopfmensch bin, dass ich, und gerade wenn es Musik ist, ich meine, da spielt eine Band, da ist ein Rhythmus, dass ich einfach erstmal auch über den Körper Impulse bekomme. Und das kann auch sein, dass ich mich erstmal auf eine Art bewege und dass ich da, und dann kommt irgendein Wort mir in den Kopf und dann singe ich das einfach mal und dann habe ich weniger diese, also das ist so diese Übung, wo ich mich so hintaste, dass ich weniger diese Kontrolle habe, dass ich vielleicht auch manchmal nicht so genau vorher weiß, wo geht das Lied jetzt hin? Ja, ich habe mir nicht schon ein Konzept oder so, was ich jetzt als nächstes sagen werde, ist dann vielleicht auch manchmal so, das ist dann so ein bisschen ein Kontrollverlust, der aber, der auch mit einer Leichtigkeit einhergeht. Und das, also, dass wenn ich da so hinkomme, habe ich schon gemerkt, dass das total Spaß macht und dass die Leute da auch Spaß dran haben. Und dass es dann nochmal viel mehr eine Leichtigkeit kriegt, als wenn ich da auf die Bühne denke und okay, jetzt fällt mir was von jetzt ein, jetzt lass und lege ich mir was zurecht und dann, und dann machen wir dies und dann ich könnte dies und dies und das und dann treffe ich dauernd irgendwelche Entscheidungen strategischer Art. Das ist dann viel unlockerer, als wenn ich mich einfach treiben lasse. So.
Aber es das heißt, es ist so auch schon gelaufen anders, ne? So wie du es eben beschrieben hast mit dem Strategischen.
So. Ja, irgendwo schon, klar. Und ich glaube, es ist natürlich in einem gewissen Maße auch gut, dass ich da jetzt nicht auf die Bühne gehe und einfach nur meinen Bedürfnissen folge. Ja? Weiß ich jetzt nicht, wohin das führen würde. Also, weil da bin ich weit entfernt. Dafür bin ich, glaube ich, dann doch genug Entertainer, dass ich schon immer das Publikum im Blick habe und sage, die sollen jetzt Spaß haben und eine gute Zeit haben und ich will denen was geben. Ja? Weil es soll jetzt keine Selbsterfahrung nur für mich sein.
So. Wie laufen diese Zwischenspiele denn ab? Weil das ist ja, glaube ich, schon auch der Dialog mit dem Publikum. Das muss halt auch irgendwie stimmig sein und die zum Interagieren auch zu bringen.
Genau, also da improvisieren wir halt ja auch Lieder zu Themen aus dem Publikum und ich versuche eben im Gegensatz jetzt zum Theatersport, wo man irgendwie immer einfach eine Frage stellt und sagt, sagen Sie uns einen Titel für ein Lied und dann sagt jemand irgendwas. Und bei den Konzerten mit Jakob Nacken und die Toy Boys, da versuche ich halt eher zu gucken, wo führt es einen denn jetzt hin, wenn ich jetzt jemanden einfach anspreche, wenn ich einfach sage, hallo, na, wie war dein Tag? Was ist denn dein Job im Haushalt? Und da sammelst du irgendwas oder ne, irgendwelche persönlichen Sachen und dann wo kommt man da drauf und wo einen das dann hinführt. Und das ist dann auch oft ganz überraschend und auch amüsant. Also das ist natürlich auch unterschiedlich, wie bereitwillig die Leute mir dann antworten. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das eigentlich ganz gut hinkriege, dass da jetzt niemand den Eindruck hat, er wird vorgeführt jetzt oder lächerlich gemacht, sondern dass es eher so einen Reiz hat für die Leute zu sehen, okay, wenn ich jetzt dem Typ da irgendwie was erzähle von mir, was macht er dann da draus? Und da ist eigentlich immer der Vorgang, dass man, was auch immer man dann zu hören bekommt, dass man das irgendwie groß macht und bedeutend macht. Ne? Und dadurch, dass es Musik ist, jetzt beim letzten Mal, als wir in Herrenberg gespielt haben, war irgendwie, es war echt ein richtig schöner Song darüber, über einen Typ und sein Homeoffice, ne? Und wie, und das ja, also wie toll es für ihn ist, in seinem Homeoffice zu sein, weil da alles genauso ist, wie er es haben will. Und das war dann wirklich so eine Hymne, so voller Freude. Das war dann halt, war auch, glaube ich, schon dadurch schon witzig, weil natürlich erstmal denkt man so, ja, okay, ich stehe morgens auf und gehe in mein Homeoffice. Das ist irgendwie unspektakulär. Und wenn man das aber dann so strahlen und glänzen lässt auf einmal, dann macht das auch sehr viel Spaß.
Inhaltlich ist es dann oft nah am Alltag von den Leuten, also?
Ja, schon. Also ganz unterschiedlich. Also da suche ich natürlich auch immer wieder nach unterschiedlichen Zugängen zu Themen und so. Also das, aber klar, es ist das, was ich von den Leuten zu hören bekomme, ist natürlich schon immer irgendwo Alltag, aber es kann natürlich auch mal sein, dass ich einfach nur ein Wort aufschnappe und das dann zum Titel eines Songs mache, der dann eigentlich inhaltlich nochmal in eine andere Richtung geht. Also letzten Endes ist es ja bei der Musik dann doch so, dass es in sehr, also mindestens der Hälfte aller Songs, die es so gibt, irgendwie um Liebe geht. Ne? Und das ist natürlich so, dass ich, wenn ich mit Leuten spreche, die jetzt nicht von sich aus irgendwie viel über ihr Liebesleben oder so, über ihre Gefühle, dann sprechen direkt mal als erstes. Das ist auch schwierig, nach sowas zu fragen. Also Leute antworten schon lieber eher konkret und sachlich. Und das ist dann manchmal für mich so, dass die Aufgabe, das auf eine, also das quasi emotional aufzuladen, was auch immer ich bekommen habe, damit es sozusagen auch diese Qualität bekommt, die Songs einfach brauchen. So.
Also es wird kein ganzes Konzert über Homeoffice geben.
Das sowieso nicht. Also es kommen immer wieder neue Sachen rein.
Und welche Bandbreite deckt ihr musikalisch ab mit den Toy Boys?
Also grundsätzlich eigentlich alles. Also wir machen das so gemischt. Also zum Teil machen wir halt einfach die Musik, auf die wir Lust haben. Manchmal habe ich das Gefühl, ich wünsche mir jetzt eine bestimmte Art von Musik und sage es der Band. Manchmal ist es aber einfach so, dass wir einfach ein Thema haben und ich sage, okay, fangt an und dann lasse ich mich auch überraschen, was sie spielen. Dadurch ist man dann auch eben nicht immer schon in einem Genre. Also weil manchmal ist es ja so, dass wenn man jetzt irgendwie zu jedem Song vorher sagt, jetzt machen wir einen Country-Song, jetzt machen wir einen Schlager, dass man dann schon in diesen Klischees festhängt und es gibt aber ja eigentlich viel mehr dazwischen, wo man einfach sagen kann, das ist jetzt schöne Musik, ohne dass man da direkt ein Label draufkleben muss. Aber grundsätzlich machen wir eigentlich alles. Also wir, ich mache natürlich schon, ich liebe jazzige, soulige Sachen, ein bisschen funky Zeug. Reggae spielen wir gerne, Blues. Neulich sind wir dran gescheitert am Versuch, Irish Folk zu spielen. Da hatten wir aber auch, glaube ich, einfach die falsche Instrumentierung. Wir haben es uns danach nochmal gehört. Eigentlich braucht man da akustische Gitarre, Flöte und Geige. Das haben wir ja alles nicht. Wir haben also mit Klavier, Bass, E-Gitarre und Schlagzeug versucht, Irish Folk zu spielen, was irgendwie nicht funktioniert hat. Aber sonst, Rap gehört eigentlich bei uns immer dazu, eine kleine Freestyle-Rap-Session. Dann wagen wir uns auch immer wieder an Techno, live gespielte Techno-Musik. Aber auch schöne Balladen, so Singer-Songwriter-Sachen, was auch immer uns gerade so in den Sinn kommt. Auch so lateinamerikanische Rhythmen mag ich sehr gerne, so wenn zum Beispiel so ein bisschen Bossa, Mambo.
Also eine musikalische Weltreise, dann auch so,
ja,
so
genau.
Stile, also Genres und
alles Mögliche, genau.
Sprachen wahrscheinlich nicht unbedingt oder, ja, oder machst du also auch manchmal Englisch?
Also Englisch habe ich schon ab und zu, wobei das bei mir dann meistens eher so ein Denglisch wird, also dass ich das dann so mische. Das ist manchmal auch ganz schön, das gibt dann halt nochmal ganz interessante Reimmöglichkeiten, dass man zum Teil auch Deutsch auf Englisch und umgekehrt reimt. Ich habe auch schon mal Französisch gesungen, das war aber dann sehr rudimentär vom Text her. Da ging es dann hauptsächlich um Amour und La Seine und quelque chose. Und das war dann, glaube ich, mehr oder weniger der ganze Text.
Die Band muss ich ja dann auch irgendwie blind verstehen, oder? Wie kann man
sowas? Nö, die gucken sich schon an gegenseitig. Das ist ein entscheidender Faktor, dass sie sich sehen und auch ab und zu sogar miteinander sprechen. Also ich versuche immer, sie so ein bisschen dazu abzubringen, dass sie zu viel vorher absprechen, Aber so ein bisschen was müssen sie natürlich schon klären. Tonart ist immer, meistens wird das vorher, wenn das Lied anfängt, einmal rübergerufen, G-Moll, und dann ist schon mal zwischen Bass und Bass und Klavier was klar. Das Schlagzeug kann sich ja dann eh da immer noch irgendwie dranhängen. Und ja, und dann ist natürlich, das andere ist halt so die harmonische Form, die Strukturen, dass man eben jetzt auch nicht nur irgendwie auf zwei Akkorden die ganze Zeit bleibt, sondern dass es dann da auch Wechsel gibt und eine Dynamik. Und das, das wird immer geschmeidiger, habe ich so das Gefühl. Dass sie sowohl miteinander irgendwie sich da mit wenig Zeichen oder Worten irgendwie klären, wo geht's jetzt lang, als auch, dass sie ein ganz gutes Gespür dafür haben, was ich brauche, also was ich auch kapiere musikalisch, ne, dass die nicht irgendwas machen, wo ich dann denke so, hä, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu singen soll. Und das, da bin ich total dankbar auch dafür, dass die auch so meine drei Herren, also das sind der Klaus Hügel, der Julian am Klavier und Julian Jochen Wart am Bass und der Martin Buck am Schlagzeug, die da einfach wirklich total bereit sind, das ganz im Sinne meiner Bedürfnisse auch so zu machen, den Job. Also sehr, da gibt es wenig Ego Anteile, habe ich so das Gefühl, sondern die sind sich da nicht zu schade, wirklich auch zu gucken, was brauche ich, und das versuchen wir zu bedienen.
Warum heißen sie Toyboys?
Weil deine Band auch einen Namen braucht. Und das klingt irgendwie lustig, hat eine leicht erotische Konnotation, die nie schaden kann bei der Promotion von etwas, und hat natürlich auch noch dieses Spielerische, dass sie irgendwie, und hat auf jeden Fall eine humorvolle Ebene schon vom Namen her. Und deswegen nenne ich sie einfach mal Toy Boys.
Und keinen Song kannst du je so wieder reproduzieren, oder wäre das theoretisch möglich?
Nee, das ist unmöglich.
Das ist wirklich eine einmalige Sache.
Ja, ja. Also es gibt einen Opening-Song, den wir immer singen zur Begrüßung, und danach keine Chance. Die sind weg. Einmal hören, wenn man dabei war, hat man Glück. Es gibt natürlich einige Mitschnitte, also viele Zuschauer holen auch immer wieder mal ihre Handys raus, gerade wenn es ein Song ist, der jetzt irgendwie mit ihnen was zu tun hat. Und wo die dann landen und welche Runden die drehen, da habe ich keine Kontrolle drüber, aber so ist es halt. Aber ich selber kann da nichts irgendwo wieder aus der Kiste holen.
Instant Composing, oder wie nennst du das? Du nennst es Improvisieren, auf jeden Fall nicht, ja. Jammen, oder?
Nee, genau. Es ist schon, wir nennen es Impro-Konzert. Es ist schon was anderes als eine Jam-Session. Weil irgendwie, weil ich finde, eine Jam-Session hat man schon stärker noch das Gefühl, dass das die Musiker auch so für sich machen oft irgendwie. Und das Publikum darf dann auch dabei sein. Und wir machen schon wirklich ein Konzert für unsere Gäste und haben auch so den Gedanken, dass wir genau die Musik machen wollen, die jetzt genau dieses Publikum in genau diesem Moment braucht, um energetisch aufgeladen zu werden.
Das macht es natürlich auch den Wiederbesuchswert, erhöht das dann ungemein, oder?
Ja, das ist auch sehr schön zu sehen, dass wirklich viele Leute wiederkommen. Das, und dann bestenfalls natürlich sogar noch Leute mitbringen beim nächsten Mal. Und das jetzt hier im Sudhaus waren jetzt unsere letzten Konzerte immer schon zeitig vorher ausverkauft, sodass jetzt auch schon die Überlegung im Raum steht, dass man mal in den großen Saal hier im Sudhaus wechseln könnte. Jetzt am 22. April haben wir das nächste Konzert, da schauen wir mal. Wenn das wieder so früh voll ist, dann würden wir vielleicht mal noch eine zusätzliche Werbeaktion machen und gucken, ob wir in den großen Saal kommen. Beziehungsweise haben wir jetzt gerade ausgemacht, dass wir auch auf jeden Fall im großen Saal zum Ende dieses Jahres ein Silvesterkonzert geben werden. Mit der Hoffnung, weil Silvester, da wollen ja immer relativ viele Leute irgendwie Unterhaltung, dass das vielleicht auch passen könnte, dass wir da mal eine ganz gute Zuschauerzahl in diesem... Weil der Sprung ist hier im Sudhaus natürlich sehr groß, von den 95 Plätzen in der Werkstatt zu über 400 in dem großen Saal. Da muss man schon einen großen Sprung machen.
Wäre eine Zwischenstufe vielleicht auch nicht schlecht gewesen dann, aber...
Ja, aber woher nehmen, ne?
Wenn nicht stehlen.
Genau.
Ja. Dann, wann hast du damit angefangen? Also es hat sich jetzt, du hast es quasi etabliert bekommen, die Toy Boys, Jakob Nacken und die Toy Boys innerhalb von so einer, ja, auch Prä- und Post-Corona-Phase?
Also unsere erste Vorpremiere war während Corona. Also das war quasi noch so mit speziellen Bedingungen, mit irgendwie Personen erfassen, wer da ist und getestet und irgendwie 35 Leute und so. Und das heißt, wir sind jetzt eigentlich, also wir haben den Vor-Corona-Normalzustand nicht mehr mitgekriegt und haben jetzt aber das Gefühl, dass es mit uns eigentlich schon von Anfang an auch unter den Corona-Bedingungen relativ gut gelaufen ist, also dass es gut angenommen wird vom Publikum. Und wir haben jetzt auch schon ein paar andere Spielorte. Also wir sind jetzt am 17. Februar sind wir auch in Rottenburg im Kino Waldhorn. Da gibt es auf jeden Fall auch noch Karten. Und dann haben wir jetzt auch mal, jetzt ist der nächste Plan, ist quasi Stuttgart erobern. Das kommt aber erst 2024. Man plant ja lange im Voraus. Wir haben jetzt mal in der Rosenau in Stuttgart einen Termin gekriegt, aber erst fürs nächste Jahr. Also das dauert noch ein bisschen. Aber es ist schön zu sehen, es gibt Nachfragen. Also es kommen auch viele Leute irgendwo her und sagen, wann könnt ihr mal hier spielen oder wir wollen euch engagieren und so. Und das stößt auf viel Interesse. Das finde ich sehr schön.
Und ist ein weiteres Standbein in deiner quasi künstlerischen Existenz, die ja so, du bist ja schon sehr breit aufgestellt und kommst damit gut über die Runden, ja? Oder wie würdest du es so sagen, jetzt auch im Rahmen von Erfolg und eben auch Existenzsicherung oder?
Ja, genau. Also ich meine, die Existenzsicherung ist natürlich immer schon so ein Wort.
Downer.
Ja, also so, das klingt dann auf einmal direkt alles ganz kompliziert. Es ist ja immer nur der Jetzt-Zustand sichtbar und mit Corona haben wir ja gesehen, wie schnell sich irgendwas total ändern kann. Und gleichzeitig habe ich aber auch erlebt, dass ich da auch eigentlich recht gut durchgekommen bin, irgendwie, dass auch die entsprechenden Hilfen bei mir zumindest angekommen sind, was ich ganz erfreulich fand. Und dass jetzt nach Corona, wo ja auch jetzt unsere Branche insgesamt immer noch ziemlich leidet. Also deswegen hier auch nochmal der Appell, alle, die das jetzt hören, traut euch, kauft Karten, kommt zu Kulturveranstaltungen aller Art. Das ist teilweise auch zum Thema Existenzsicherung wichtig, vor allem für Veranstalter. Es gibt viele Veranstalter, die es echt schwer haben. Aber ich selber bin total happy, wie das jetzt gerade alles wieder läuft. Also ich habe das Gefühl, für mich in meiner Arbeit jetzt ist eigentlich kein Krisengefühl mehr da. So, es ist auch nicht mehr dieser Einbruch hat sich jetzt wieder gehoben. Vielleicht ist es aber auch gerade so, dass Impro und das diese Formate, die ich so mache, auch das mit der Dietlinde, wo ich auch schon großen Wert drauf lege, dass man einfach den Menschen positive Energie irgendwo mitgibt. Ja, dass man jetzt nicht zu sehr auch noch irgendwie die ganze Krisenhaftigkeit unserer Existenz hier auf Erden auch noch thematisiert, weil das kriegt man natürlich sehr viel ab und ich finde, das hat immer so ein bisschen die Gefahr, dass es einen runterzieht und dann eigentlich auch überhaupt zu nichts Nütze ist, weil wenn Menschen alle dann irgendwie deprimiert sind, dann kriegen wir erst recht nicht die Probleme gelöst, die wir hier so haben. Deswegen ist es, finde ich, schon auch wichtig, dass man da Räume schafft, wo man sagt, okay, schaut mal, es ist auch, man darf auch fröhlich sein, man darf Freude haben, man darf Spaß haben und man darf daraus aber auch dann eine positive Energie ziehen und sagen, okay, so schlimm ist das Leben nicht und wir gehen da jetzt mit einer Freude wieder in unser Leben zurück sozusagen und diese Impulse ist, glaube ich, dass das schon dieses Improvisieren auch nochmal was ist, wo man halt sehr stark im Hier und Jetzt ist, wo man dabei ist, da passiert was, da machen Leute was, da ist Interaktion, da ist Begegnung, da ist Austausch, Kommunikation, live, dass das einfach Formate sind, die den Menschen gerade irgendwie gut tun. So. Und deswegen die Nachfrage da vielleicht größer ist als jetzt bei politischem Kabarett oder so, wo glaube ich, der Einbrüche immer noch stärker sind. Aber das ist jetzt auch nur so eine Theorie. Also auf jeden Fall sehe ich mich selber gerade in der schönen Lage, dass die Leute auch kommen, was aber nicht heißen soll, dass nicht noch mehr kommen dürfen, natürlich.
Hast du auch so ein bisschen da deine Nische oder dein für dich mit deinen Alleinstellungsmerkmalen flankierte Nische gefunden?
So. Ach ja, ich finde jetzt Nische ist jetzt nicht so ein, das klingt so, schon so halb wie ein Versteck. Ne? Mhm. Also ich bin natürlich schon immer bestrebt, noch die Sichtbarkeit auch zu vergrößern und jetzt nicht nur in irgendeiner Nische zu sitzen. Und das ist so ein Prozess und da denke ich aber auch, das habe ich auch nicht unter Kontrolle. Und da gebe ich einfach, was ich habe und dann den Rest, den regelt das Universum schon so. Dass natürlich wäre es schön, zum Beispiel irgendwann auch dahin zu kommen, weniger selber noch immer irgendwie Flyer verteilen zu müssen und Online-Werbung und Ankündigungen und dieses Ganze, wo man auch immer gar nicht weiß, wie viel bringt das eigentlich. Und das kostet natürlich auch viel Energie. Das ist so was, was man halt oft gar nicht so sieht. Und was natürlich schon auch eine entspannte Vorstellung wäre, wenn man dann irgendwann nicht mehr so sehr in der Nische ist, dass man dass die Leute halt einfach kommen. Dass man sagen kann, okay, der Veranstalter kündigt an, da und da ist das. Und dann ist die Bude voll, auch ohne, dass ich noch vorher irgendwie lauter Werbetrommelaktionen gemacht habe. Da würde ich schon gerne noch hin. Also insofern gibt es immer noch Optimierungsmöglichkeiten. Aber grundsätzlich bin ich sehr dankbar und zufrieden mit meinem Job und meiner Tätigkeit.
Noch sehr selbstbestimmt wirkt das ja, ne? Da redet keiner rein im Prinzip, ne? Sondern das sind alles Sachen, die aus dir selber entstanden sind und weil du auch Lust drauf hattest.
Ja, wobei jetzt natürlich schon auch der Theatersport und das Impro-Theater hier in Tübingen ja schon eine längere Tradition hat. Also das gibt's ja schon, gab es ja schon lange, bevor ich da dazugekommen bin. Und da bin ich ja einfach ein Ensemblemitglied. Und das finde ich dann auch ganz schön, eben nicht immer selber alles mir ausdenken und entscheiden zu müssen, sondern auch da irgendwie zu einem Team zu gehören, was total nett ist und wo ich auch einfach da zum Beispiel auch mich überhaupt nicht um die organisatorischen Sachen kümmern muss. Ich gehe einfach hin und spiele und gehe wieder nach Hause und das ist schon auch gut, das mal zu haben. Also das diese Mischung ist eigentlich sehr angenehm. Und dann daneben natürlich schon auch, was ich eben auch ganz schön finde, dass ich eben auch immer wieder Workshops gebe und ab und zu auch mal so ein bisschen Coaching mache und da irgendwie auch da sich immer wieder neue Sachen auch mal ergeben, in welche Richtung man irgendwie mal mit einer Gruppe arbeiten kann. Da kommen auch dann manchmal ganz schöne Anfragen und weil das natürlich auch nochmal eine andere Form von Begegnung ist, weil von der Bühne zum Publikum ist natürlich trotzdem immer eine Distanz auf eine Art, die jetzt in einem Workshop nochmal ganz anders ist oder in einem Coaching, wo man dann einem Menschen direkt begegnet und das merke ich, dass ich das auch sehr gerne mache und mag. Und das ist dann auch nochmal so ein Standbeinchen, was jetzt noch in eher kleineren Teil ausmacht, aber wo ich merke, da habe ich auch Lust zu. So,
ja. Aber alles weit, weit weg von einer Festanstellung.
Ja, das habe ich noch nie gehabt in meinem Leben, eine Festanstellung, ja. Das weiß ich gar nicht, wie das ist.
Wie lief eigentlich das Rap-Musical? Was kam da alles?
Also das lief super, war ausverkauft und die ersten 20 Minuten waren wir vielleicht noch so ein bisschen nervös, weil wir nicht so richtig wussten, wie kommt das an. Und dann hat man relativ schnell gemerkt, das Publikum war voll dabei. Und es ist halt ein Abend, wo wir wirklich eine ganze Geschichte erzählen über 90 Minuten. Also auch so eine etwas komplexere Handlung dann entwickeln mit verschiedenen Charakteren. Und es ist komplett gereimt und gerappt. Also natürlich gibt es zwischendurch Passagen, die so ein bisschen lockerer sind, also die so ein bisschen einfach mehr Dialog, aber schon auch mit einem Beat drunter. Und dann gibt es halt immer wieder richtige Songs, wo man dann nochmal mit mehr Energie zu einem Thema irgendwie das vertieft. Und es war sehr schön zu sehen, dass das funktioniert. Und es gab also, dadurch, dass ich auch da immer am Ausgang stand und Flyer verteilt habe, wie ich das also mache, kriege ich dann natürlich auch immer mit, die Leute, die so rausgehen. Da gab es schon einige, die gemeint haben, das wäre das Beste, was sie vom Harlekin Theater in Tübingen überhaupt jemals gesehen hätten. Was dann uns auch wirklich natürlich sehr freut. Also, weil es hat, glaube ich, nochmal eine andere Qualität oder es beeindruckt nochmal auf eine andere Art, weil es so, weil wir halt einfach auch da coole Musiker dabei haben und das dann eine andere Energie erzeugt. Wir haben natürlich dann auch alle Headsets, das heißt, der ganze Sound ist irgendwie auch wirklich fett und wir haben ein schönes Bühnenbild, ein tolles Licht und es ist nochmal, hat eine andere theatralische Kraft, glaube ich, als der normale Theatersport, wo man ja einfach sonst eher so in seinem Theatersport-T-Shirt irgendeine Szene improvisiert und es ist auf jeden Fall lustig und spaßig und hat ein Tempo und eine Energie, aber es hat, aber die Bilder sind, glaube ich, auch toll, die wir da hinkriegen, so improvisiert.
Eben nicht nur 3 Minuten, 5 Minuten Sketch, sondern eben auch über den ganzen Abend füllend.
Genau,
ja?
Genau.
Das ist aber auch für euch eine neue Herausforderung, oder? Das ist dann so on the fly.
Ja, also es gab ja vorher auch schon mal Impro am Stück. Das war dann ein ganzes Theaterstück improvisiert, aber eben nicht gerappt, ohne Musik. Und das, also insofern diese so eine Langform, eine lange Geschichte zu entwickeln, die Erfahrung hatten wir schon. So, und das heißt, da können wir natürlich schon noch drauf zurückgreifen. Aber ja, und das Gute ist, wir hatten jetzt halt relativ viel Zeit, also wir hatten zweimal zumindest eine Woche Zeit, wo wir jeweils eine Woche lang trainiert und geprobt haben und geguckt haben, wie kann das funktionieren, wie funktioniert die Kommunikation, was für eine Art von Struktur braucht man schon. Also ne, man weiß natürlich auch da inhaltlich nicht, worum es geht. Wir wissen auch nicht, in welcher Welt das spielt. Wir haben das immer gesagt, wir nehmen immer eine Welt. Also wir haben jetzt schon in der Westernwelt gespielt oder in Berlin der 20er Jahre oder einmal irgendwo im 18. Jahrhundert und das Publikum kann immer zwischen 3 Welten wählen, also sie hätten jetzt auch schon Science-Fiction oder Märchenwelt wählen können und das heißt, das wissen wir immer nicht, wo das Ganze ist und trotzdem haben wir natürlich so ein bisschen eine Struktur, dass man jetzt weiß, okay, wir haben am Anfang machen wir ein kleine collagenartiges Intro, wo man diese Welt ein bisschen präsentiert, dann gibt es Songs, mit denen sich Hauptfiguren präsentieren. Und dann versucht man halt irgendwo eine dramatische Zuspitzung und vielleicht auch einen romantischen Handlungsstrang hinzubekommen. Und dann, weil es halt ein Musical ist, ist schon auch klar, dass wir das Ganze zu einem Happy End und einem möglichst energiegeladenen Finale hinführen. Aber mehr Struktur ist dann auch nicht da. Also das heißt, der Rest, wer da welche Figuren wie aufeinandertreffen und so, das ist dann auch für uns immer wieder spannend. Und das ist dann aber auch schön, weil man dann, wenn man da mitspielt, auch immer so ein bisschen das Gefühl hat, man hat jetzt das erlebt. Man hat halt gespielt, so ein bisschen wie man als Kind gespielt hat, wenn man gesagt hat, wir spielen jetzt Cowboys oder so. Dann erlebt man ja auch was und geht da durch und agiert in einem Spiel. Und so ist es so ein bisschen, hat das auch diesen Charakter, dass man eben wirklich auch auf einmal zu einem jemand anderem wird, der jetzt da etwas durchlebt und erfährt und und das macht mir dann auch sehr viel Spaß.
Mehr als eine Rolle, klingt das. Ja, ja, wir sind fast am Ende. Was wir noch kurz erwähnen könnten, ist noch vielleicht Tauschrausch und Raus bist du noch lange nicht. Ne? Das
ja.
Sind dann nochmal 2 Sachen, die das mit stimmt. dir laufen.
Genau. Ja, Tauschrausch, das läuft ja schon auch seit 10 Jahren, glaube ich, irgendwie in etwa. Das ist einfach unser auch ein Impro-Format. Wo die Leute noch Sachen mitbringen können und wir dann Gegenstände tauschen und daraus Impro-Szenen entstehen. Das ist inzwischen auch einfach super eingegroovt in dieser Konstellation und da haben wir so unsere festen Spielorte und da haben wir sozusagen schon uns eigentlich an diesen Orten auch so unser Publikum erspielt und das kommt jetzt auch wieder. Das ist auch da sehr schön zu sehen. Und Raus bist du noch lange nicht. Das ist mal nochmal was ganz anderes, weil das so ein Musikabend ist, so ein bisschen Musiktheater im Duo mit Maike Waser zusammen. Und das ist jetzt so mein Programm, was jetzt am wenigsten auf den Lacher aus ist, sondern eben auch, da geht es auch darum, schöne Musik zu machen. Also das war für mich auch eine neue Erfahrung, sozusagen die Musik jetzt nicht nur als Medium für etwas Humorvolles zu nutzen, sondern einfach auch, die Maike ist halt auch eine tolle Sängerin und Musikerin und dann wirklich zu gucken, wie kann man Sachen arrangieren, Stücke so spannend, zweistimmig und mit verschiedenen Instrumenten und wir machen halt wir haben es dann genannt, einen musikalisch-poetischen Streifzug durch die Kindheit für Erwachsene Und das ist auch ein wirklich sehr, sehr schöner Abend geworden. Also kann ich jetzt, glaube ich, wirklich einfach so behaupten. Allein schon, weil ich selber ist, ich merke das beim Spielen immer wieder, wie freudig ich so mich durch diesen Abend bewege. Ne? Das ist so 90 Minuten am Stück. Und dann spielen wir das im Landestheater Tübingen, im LTT immer. Jetzt im März haben wir das nächste Mal 2 Termine. Und da ist dann auch so eine dichte Atmosphäre. Und ich merke so beim Spielen, wie ich mich immer auf das, immer, ne, dann macht man eine Nummer und denkt, ach ja, das mache ich, habe ich jetzt gern gemacht. Und was kommt jetzt? Und dann freue ich mich immer schon wieder, wenn mir einfällt, ach ja, jetzt kommt ja das, ah ja, super. Weil es ist alles so, weil es, ich finde, es ist wirklich auch schön arrangiert. Da hat dann auch wiederum die Dietlinde uns ein bisschen bei der Regie so geholfen. Und der Freddy Wilkes ist unser beider Gesangslehrer, der auch bei den musikalischen Arrangements uns unterstützt hat. Und dadurch haben wir da, finde ich, einen ganz eigenen Sound und ein ganz eigenes Gefühl kreiert. Und das ist, glaube ich, auch wirklich, hat sehr berührende Momente. Und das kann ich auch nur sehr empfehlen.
Jakob Nacken, 1000 Sasser auf den großen und kleinen Bühnen der Region. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst und toi 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 auch für diese und weitere Projekte. Immer schön mit dir zu reden.
Ja, gleichfalls. Gerne. Komm gerne wieder bei Gelegenheit.
Ja, machen wir.
Ne? Gut.